Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich wurde im Jahr 1809 geboren, in einer Blockhütte in Kentucky. Kein Ort, an dem man große Erwartungen entwickelt. Die Grenze war hart, das Land roh, das Leben unsicher. Meine Eltern besaßen wenig. Was wir hatten, mussten wir uns erarbeiten. Von Anfang an lernte ich, dass nichts selbstverständlich ist, weder Besitz noch Sicherheit. Meine Kindheit war geprägt von Arbeit, Holz hacken, Felder bestellen, Zäune errichten, Bildung spielte kaum eine Rolle, Schulen waren selten, Lehrer noch seltener. Wenn ich insgesamt ein Jahr Unterricht hatte, war es viel. Doch das bedeutete nicht, dass ich nichts lernte. Ich lernte zu beobachten, zu zuhören. Und ich lernte, dass Worte Macht haben können, auch wenn man sie selten hört. Der erste große Einschnitt kam früh. Meine Mutter starb, als ich noch ein Kind war. Ihr Tod hinterließ eine Leere, die sich nicht schließen ließ. Sie war freundlich gewesen, ruhig, moralisch fest. Von ihr blieb mir weniger Erinnerung als Gefühl. Ein Maßstab, den ich später oft suchte, ohne ihn benennen zu können. Mein Vater war ein anderer Mensch, streng, praktisch, wortkarg. Gefühle hatten wenig Platz. Arbeit zählte, Überleben, Vorankommen. Wir zogen weiter nach Indiana. Wieder Grenze, wieder Neuanfang, wieder Verluste. Die Natur war unerbittlich und das Leben forderte seinen Preis. Ich sah früh, wie wenig Kontrolle ein Mensch wirklich hat. Und doch begann genau hier etwas zu wachsen. Ich las, wann immer ich konnte. Bücher waren selten, aber ich verschlang alles, was mir in die Hände fiel. Die Bibel, Shakespeare, Gesetzestexte, Geschichten. Ich las nicht, um zu glänzen, sondern um zu verstehen. Sprache eröffnete mir eine Welt, die größer war als jede Blockhütte. Ich war groß gewachsen, dünn, unbeholfen, kein Held, kein Anführer. Aber ich hörte zu, ich merkte mir, was Menschen sagten und was sie verschwiegen. Ungerechtigkeit fiel mir auf, nicht abstrakt, sondern konkret. Wer arbeitete und nichts hatte, wer Macht besaß und sie missbrauchte. Diese Beobachtungen brannten sich ein, lange bevor ich Worte dafür fand. Die Grenze formte mich. Sie machte mich widerstandsfähig, aber nicht hart. Sie lehrte mich Geduld und sie zeigte mir, dass Herkunft kein Schicksal sein muss, aber ein Gewicht ist, das man trägt. Ich wusste früh, dass ich weg wollte. Nicht aus Verachtung für das Leben dort, sondern aus dem Gefühl, dass mein Platz woanders lag. Ich begann mein Leben ohne Privilegien, ohne Schutz, ohne Richtung. Aber ich begann es mit einem wachen Blick und mit der leisen Überzeugung, dass ein Mensch mehr sein kann als das, was ihm zugewiesen wird. Ich war Abraham Lincoln. Noch kein Politiker, noch kein Präsident. Nur ein Junge an der Grenze, der gelernt hatte, genau hinzusehen. Ich hatte kaum Schulunterricht, aber ich hatte Zeit und Hunger nach Wissen. Nicht nach Anerkennung, sondern nach Verständnis. Wenn andere schliefen, las ich. Wenn es dunkel wurde, suchte ich Licht. Bücher waren rar, doch jedes einzelne öffnete mir eine neue Welt. Ich las langsam, gründlich, wieder und wieder. Worte blieben mir im Kopf, Gedanken auch. Ich lernte mir selbst das Lernen bei. Nicht strukturiert, nicht geführt. Ich las, was ich finden konnte. Bibelstellen, Gedichte, Reden, Gesetzestexte. Besonders Gesetze faszinierten mich. Sie waren Sprache mit Konsequenzen. Sie entschieden darüber, wer Recht bekam und wer nicht. In einer Welt, die oft willkürlich erschien, versprach das Gesetz Ordnung, zumindest die Möglichkeit von Gerechtigkeit. Arbeit begleitete alles. Ich war Händler, Holzfäller, Gelegenheitsarbeiter. Nichts davon definierte mich, es ernährte mich. Aber mein Ehrgeiz lag woanders. Ich wollte sprechen können, nicht laut, nicht schön, klar. Ich merkte früh, dass Menschen zuhören, wenn Worte ehrlich sind, dass sie bleiben, wenn man versucht, fair zu sein. Ich begann, vor anderen zu sprechen. Erst unbeholfen, dann sicherer. Ich erklärte, erzählte, argumentierte, nicht um zu gewinnen, sondern um zu überzeugen. Ich lernte zuzuhören, bevor ich antwortete. Das machte meine Worte schwerer und meine Pausen ebenso. Ich verstand, dass Reden nicht darin besteht, zu füllen, sondern zu treffen. Mein Ehrgeiz war kein Drängen nach oben, er war zäh, geduldig. Ich wollte vorbereitet sein, bevor ich mich zeigte, also lernte ich weiter. Ich studierte Recht, autodidaktisch, ohne Lehrer, ohne Abkürzungen. Nächte vergingen über Büchern, Tage über Arbeit. Ich übte, Fälle zu denken, Argumente zu bauen, Widersprüche auszuhalten. Dabei entwickelte sich mein moralischer Kompass, nicht aus Dogmen, sondern aus Erfahrung. Ich hatte gesehen, wie Armut wirkt, wie Macht wirkt und wie sehr Menschen unter Ungerechtigkeit leiden, auch wenn sie sie nicht benennen können. Diese Beobachtungen formten meine Haltung. Ich glaubte an Recht vor Stärke, an Würde vor Herkunft, an Arbeit vor Privileg. Ich war mir meiner Grenzen bewusst. Ich wusste, dass ich kein geborener Redner war, kein glänzender Geist im akademischen Sinn. Aber ich wusste auch, dass Ausdauer eine Form von Stärke ist und dass Ehrlichkeit Vertrauen schafft. Diese Überzeugung trug mich durch Zweifel und Rückschläge. Die Selbstbildung gab mir mehr als Wissen. Sie gab mir Haltung. Ich lernte, dass man sich nicht formen lassen muss von Umständen, dass man sich selbst eine Richtung geben kann, langsam, mühsam, aber stetig. Mein Ehrgeiz war nicht laut, er war beständig. Ich hatte mir kein Ziel gesetzt, Präsident zu werden. Ich hatte mir nur vorgenommen, nicht stehen zu bleiben. Mein Weg nach vorn war kein Sprung, sondern ein Marsch, Schritt für Schritt, oft ohne zu wissen, ob der nächste trägt. Ich arbeitete als Ladenangestellter, als Postmeister, als Landvermesser. Tätigkeiten, die mich ernährten, aber nicht erfüllten. Sie brachten mich mit Menschen zusammen und sie lehrten mich etwas Entscheidendes. Vertrauen entsteht aus Zuverlässigkeit. Ich begann, mich politisch zu engagieren. Nicht aus Ehrgeiz, sondern aus dem Gefühl, dass man Dinge verbessern kann, wenn man Verantwortung übernimmt. Ich trat in die Lokalpolitik ein, sprach über Infrastruktur, Bildung, Rechtssicherheit. Keine großen Themen, aber es waren die Themen der Menschen. Und sie hörten zu, weil ich ihre Sprache sprach. Der Schritt zum Anwalt war folgerichtig. Ich bestand die Prüfung ohne formale Ausbildung. Ich lernte das Recht nicht als Werkzeug der Macht, sondern als Mittel der Ordnung. In Gerichtssälen sah ich, wie Worte Leben lenken können, wie sorgfältige Argumente Ungleichgewicht ausgleichen oder verstärken. Ich bemühte mich um Fairness. Nicht immer erfolgreich, aber immer ernsthaft. Mein Ruf wuchs langsam. Man nannte mich ehrlich, Honest Abe. Das war kein Titel, den ich mir gab. Es war eine Erwartung, die andere an mich stellten. Und sie verpflichtete. Ich wusste, dass Glaubwürdigkeit schnell verloren geht und schwer zurückzugewinnen ist. Also hielt ich Maß. In Urteilen, in Worten, in Versprechen. Ich kandidierte für höhere Ämter. Ich gewann und verlor. Beides lehrte mich. Siege machten mich vorsichtig, Niederlagen machten mich zäh. Ich lernte, Rückschläge nicht persönlich zu nehmen. Politik ist kein Spiegel der eigenen Würde. Sie ist ein Feld, auf dem Geduld zählt. In diesen Jahren schärfte sich meine Haltung. Ich sah die Spannungen wachsen, besonders um die Frage der Sklaverei. Noch war ich vorsichtig. Ich verabscheute sie moralisch, aber ich verstand die Zerbrechlichkeit des politischen Gefüges. Ich wollte Einheit bewahren, ohne Unrecht zu legitimieren. Dieser Spagat würde mich noch lange begleiten. Mein Aufstieg war unscheinbar. Keine Protektion, kein Netzwerk aus Privilegien, nur Arbeit, Sprache, Ausdauer. Ich lernte, dass Fortschritt selten spektakulär ist. Er zeigt sich darin, dass man wiederkommt, wenn man verloren hat. Dass man bleibt, wenn es schwierig wird. Ich war aufgestiegen, ohne es so zu nennen, nicht aus dem Nichts, sondern aus Beharrlichkeit. Je weiter ich in die Politik vordrang, desto unausweichlicher wurde das Thema, dem man nicht ausweichen konnte, die Sklaverei. Sie war kein Randproblem, sie durchzog alles, Wirtschaft, Recht, Moral. Und sie spaltete das Land. Ich verabscheute sie von Grund auf, nicht aus politischer Klugheit, sondern aus Überzeugung. Kein Mensch sollte Eigentum eines anderen sein. Doch Überzeugung allein reicht in der Politik nicht. Ich wusste, dass Worte Folgen haben, dass jede Stellungnahme das fragile Gleichgewicht weiter verschieben konnte. Also wählte ich meine Sprache mit Bedacht. Ich sprach gegen die Ausweitung der Sklaverei in neue Territorien. Das war ein Punkt, den viele verstehen konnten, ohne sofort die Union in Frage zu stellen. Ich wollte das Unrecht eindämmen, nicht den Staat zerreißen. Als ich in den Kongress einzog, lernte ich die Mechanik der Macht kennen, Kompromisse, Taktiken, Verzögerungen. Nicht alles gefiel mir. Vieles erschien mir unerquicklich. Aber ich verstand, wer wirken will, muss bleiben. Wer bleiben will, muss manchmal warten. Ich nutzte die Bühne, um Prinzipien zu formulieren, nicht um Siege zu feiern. Meine Reden wurden klarer, schärfer, aber nie schrill. Ich versuchte, moralische Argumente mit rechtlicher Vernunft zu verbinden. Die Verfassung war für mich kein starres Dokument, sondern ein Rahmen, der Freiheit schützen sollte. Ich argumentierte, dass die Gründerväter die Sklaverei nicht als ewige Institution gedacht hatten. Das war keine Provokation, sondern eine Erinnerung. Die Gegenreaktionen waren heftig. Ich wurde angegriffen, verspottet, politisch isoliert. Nach dem Ende meiner Amtszeit schien es, als hätte ich mich verrechnet. Ich verlor an Einfluss. Und doch hatte sich etwas verändert. Die Fronten waren klarer geworden. Schweigen war keine Option mehr. Für niemanden. Diese Phase lehrte mich Geduld und Demut. Ich hatte nicht gewonnen, aber ich hatte Position bezogen. Und ich wusste, dass es Momente gibt, in denen Haltung wichtiger ist als Amt. Die Frage der Sklaverei ließ sich nicht lösen, indem man sie vertagte. Sie wartete. Und sie würde zurückkehren, mit größerer Wucht. Ich war noch kein nationaler Anführer. Aber ich hatte gelernt, wofür ich stehen musste. Die Jahre nach meinem Ausscheiden aus dem Kongress waren hart, nicht spektakulär hart, sondern zermürbend. Ich kandidierte und verlor, mehr als einmal. Ämter, auf die ich gehofft hatte, gingen an andere. Mein Name verschwand aus den Schlagzeilen. Für viele war ich erledigt. Für mich war es eine Prüfung. Ich zweifelte an meinem Weg, an meinem Urteil, an meiner Wirkung. Politik ist ein Geschäft der Sichtbarkeit. Und Unsichtbarkeit frisst am Selbstvertrauen. Ich arbeitete weiter als Anwalt, reiste durch Illinois, verhandelte Fälle, hörte Menschen zu. Es war ehrliche Arbeit, aber sie fühlte sich an wie Stillstand, und doch war sie es nicht. In dieser Zeit lernte ich, Rückschläge nicht als Urteil über meinen Wert zu begreifen. Niederlagen sind Lehrer, wenn man sie lässt. Ich analysierte meine Fehler, ich lernte, geduldiger zu werden, präziser in der Sprache, klarer in der Argumentation. Ich verstand, dass Timing in der Politik nicht alles ist, aber viel. Privat trug ich schwere Lasten. Die Traurigkeit ließ mich nicht los. Phasen tiefer Melancholie kehrten zurück. Ich zog mich zurück, rang mit mir selbst, fand Halt in Arbeit und in der Familie. Ich sprach selten darüber, aber ich lernte, mit der Dunkelheit zu leben, ohne ihr nachzugeben. Das machte mich nicht leichter, aber belastbarer. Die Nation veränderte sich. Die Spannungen um die Sklaverei nahmen zu. Kompromisse hielten nicht mehr. Gesetze verschärften Gegensätze, statt sie zu glätten. Ich sah, dass die Fragen, vor denen ich gestanden hatte, nun unausweichlich wurden. Und ich spürte, dass meine Stimme wieder gebraucht werden könnte, wenn ich bereit war. Ich begann erneut öffentlich zu sprechen. Ruhig, sachlich, fest. Nicht um zu gefallen, sondern um zu klären. Ich wollte Brücken bauen, ohne Prinzipien zu verraten. Viele hörten zu. Nicht alle stimmten zu. Aber sie hörten zu. Das war neu. Diese Jahre waren keine Vorbereitung im klassischen Sinn. Sie waren eine Schule der Ausdauer. Ich lernte zu warten, ohne zu resignieren, zu arbeiten, ohne Applaus, zu glauben, ohne Gewissheit. Und ich lernte, dass Durchhalten keine Schwäche ist, sondern eine Form von Mut. Ich hatte verloren. Aber ich war nicht fertig. Der Moment kam nicht als Einladung, sondern als Notwendigkeit. Die Nation war gespalten wie nie zuvor. Alte Kompromisse zerfielen, neue verhärteten die Fronten. Die Frage der Sklaverei hatte die politische Landschaft neu geordnet. Parteien zerbrachen, neue entstanden. Und plötzlich stand ich wieder im Zentrum einer Bewegung, die ich mir nicht ausgesucht hatte, die mich aber brauchte. Ich kandidierte für das höchste Amt nicht aus Ehrgeiz, sondern aus Pflichtgefühl. Meine Reden waren nüchtern. Ich versprach keine Wunder. Ich sprach von Einheit, von Recht, von der Gefahr, die drohte, wenn man die Spaltung weiter vertiefte. Ich sagte klar, dass ich die Ausweitung der Sklaverei ablehnte und ebenso klar, dass ich die Union bewahren wollte. Beides gehörte für mich zusammen. Der Wahlkampf war hart, persönlich, unerbittlich. Man verspottete meine Herkunft, mein Aussehen, meine Art zu sprechen. Man stellte mich als Radikalen dar und als Schwächling. Ich hörte zu, ich antwortete selten. Ich wusste, dass Worte Gewicht verlieren, wenn man sie zu oft einsetzt. Meine Stärke lag in der Beständigkeit. Im Jahr 1860 gewann ich die Wahl. Kein überwältigender Sieg, sondern ein klarer Auftrag in einem zerrissenen Land. Noch bevor ich mein Amt antrat, erklärten mehrere Südstaaten ihren Austritt aus der Union. Die Krise war da, unmittelbar, unausweichlich. Ich hatte gewonnen und erbte eine Nation am Rand des Zerfalls. Als ich nach Washington reiste, war mir die Schwere der Aufgabe bewusst. Ich wusste, dass jedes Wort, jede Entscheidung, jedes Zögern Folgen haben würde. Ich wusste auch, dass viele mir misstrauten, im Norden wie im Süden. Vertrauen musste ich mir erarbeiten. Und Zeit war knapp. Ich trat das Amt an ohne Illusionen. Ich war kein Retter. Ich war ein Verwalter in einer Stunde der Gefahr. Meine Aufgabe war klar, die Union zu bewahren, ohne die Prinzipien zu verraten, auf denen sie beruhte. Wie das gelingen sollte, wusste ich nicht im Detail. Aber ich wusste, dass Zaudern keine Option mehr war. Der Weg ins Weiße Haus war kein Ziel gewesen. Er war der Punkt, an dem Ausweichen nicht mehr möglich war. Der Krieg begann nicht mit einer großen Entscheidung, sondern mit einem Schuss. Fort Sumter. Ein Angriff, der alles veränderte. Von diesem Moment an war klar, Worte allein würden nicht reichen. Die Union stand vor der Zerreißprobe und ich trug die Verantwortung, sie zusammenzuhalten, nicht als Symbol, sondern als Handelnder. Ich hatte den Krieg nicht gesucht, aber ich konnte ihn nicht vermeiden. Mein Ziel war nicht Rache, nicht Unterwerfung, sondern Erhalt. Die Union musste bestehen, sonst wäre alles verloren, wofür sie stand. Diese Überzeugung leitete jede Entscheidung, auch jene, die mich persönlich belasteten. Denn Krieg bedeutet Opfer. Immer. Ich musste lernen, militärisch zu denken, Generäle zu ernennen und zu entlassen, Niederlagen zu ertragen, Kritik auszuhalten. Ich las Berichte bis tief in die Nacht, prüfte Karten, stellte Fragen, suchte nach Kompetenz. Nicht alle Entscheidungen waren richtig. Einige kosteten Zeit, andere Leben. Diese Last trug ich bewusst. Führung heißt, Verantwortung nicht weiterzureichen. Der Druck war immens, von allen Seiten. Radikale forderten schnelles Handeln, Gemäßigte mahnten zur Vorsicht. Die Öffentlichkeit schwankte zwischen Hoffnung und Erschöpfung. Ich hielt Kurs, so gut ich konnte. Nicht starr, aber standhaft. Ich wusste, wenn ich mich treiben lasse, verliert die Nation ihren Halt. Der Krieg veränderte mich. Er machte mich ernster, langsamer, klarer. Meine Sprache wurde knapper, meine Gedanken tiefer. Ich sprach zu den Menschen nicht als Sieger, sondern als Mittragender. Ich bat um Geduld, um Opferbereitschaft, um Vertrauen. Nicht, weil ich sicher war, sondern weil ich überzeugt war, dass Aufgeben schlimmer wäre. Ich begriff, dass Verantwortung nicht darin liegt, beliebt zu sein. Sie liegt darin, das Richtige zu tun, wenn es unpopulär ist. Der Bürgerkrieg zwang mich, diese Wahrheit täglich zu leben. Und er bereitete den Boden für Entscheidungen, die über den Krieg hinausreichen sollten. Der Krieg war nicht nur ein Kampf der Armeen. Er war ein Prüfstein für das, was die Nation sein wollte. Zu Beginn des Krieges sprach ich vorsichtig. Mein Ziel war klar, die Union bewahren. Die Sklaverei war für mich ein moralisches Übel. Doch ich wusste, dass ein falscher Schritt die letzten loyalen Grenzstaaten verlieren könnte. Politik verlangt Timing. Und Krieg erst recht. Also wartete ich, nicht aus Gleichgültigkeit, sondern aus Verantwortung. Mit der Zeit änderte der Krieg seine Gestalt. Er zeigte mir, dass man ein Unrecht nicht bekämpfen kann, ohne seine Wurzel zu berühren. Die Sklaverei war nicht nur ein moralisches Problem. Sie war ein strategisches. Sie nährte die Wirtschaft des Südens. Sie verlängerte den Konflikt. Sie vergiftete jede Aussicht auf dauerhaften Frieden. Ich sah, dass der Erhalt der Union ohne die Frage der Freiheit unvollständig bleiben würde. Der Entschluss reifte langsam. Ich prüfte rechtliche Grundlagen, militärische Folgen, politische Risiken. Ich sprach mit Beratern, hörte Einwände, wog Alternativen. Als ich schließlich handelte, tat ich es mit Bedacht. Die Emanzipationsproklamation war kein spontaner Akt. Sie war das Ergebnis eines langen Ringens zwischen dem, was möglich war, und dem, was notwendig wurde. Als ich sie verkündete, wusste ich, dass sie nicht alle Ketten sprengen würde. Sie galt nicht überall, sie war begrenzt. Aber sie setzte ein Zeichen. Sie erklärte den Krieg zu mehr als einem Kampf um Territorium. Sie machte ihn zu einem Kampf um Freiheit. Und sie verschob die moralische Mitte der Nation. Die Reaktionen waren heftig. Jubel im Norden, Zorn im Süden, Skepsis bei vielen, die mehr oder weniger erwartet hatten. Ich nahm das in Kauf. Führung bedeutet, Entscheidungen zu treffen, deren Wirkung man nicht vollständig kontrollieren kann. Wichtig ist, dass sie in die richtige Richtung weisen. Diese Entscheidung veränderte auch mich. Ich sprach nicht mehr nur als Bewahrer, sondern als Gestalter. Meine Worte wurden klarer, mein Ton fester. Ich begann, die Zukunft mitzudenken, über den Krieg hinaus. Freiheit musste Bestand haben, sonst war sie nur ein Versprechen im Rauch der Schlachten. Ich hatte gezögert, nun hatte ich gehandelt. Als sich der Krieg seinem Ende näherte, war der Sieg greifbar, aber er schmeckte bitter. Zu viele Tote, zu viel Leid, zu viel verbrannte Erde. Ich sah eine Nation, die gewonnen hatte und doch erschöpft war bis ins Mark. In diesen Monaten wurde mir klar, dass der Frieden schwerer werden würde als der Krieg. Meine Wiederwahl im Jahr 1864 war kein Triumphzug. Sie war ein Zeichen des Vertrauens inmitten der Müdigkeit. Die Menschen wussten, dass ich keinen schnellen Trost versprach. Ich sprach offen über Opfer, über Verantwortung, über die Arbeit, die vor uns lag. Und ich sprach über Versöhnung, nicht als Schwäche, sondern als Notwendigkeit. Als die Waffen schwiegen, weigerte ich mich, Vergeltung zu predigen. Ich wollte keinen Sieg, der neue Feindschaften säte. Mit Barmherzigkeit für alle, mit Festigkeit im Recht. Das war mein Leitgedanke. Die Union sollte zusammenfinden, nicht durch Demütigung, sondern durch Recht und Maß. Ich wusste, dass viele das anders sahen. Doch ich hielt daran fest. Ich war müde, körperlich und seelisch. Die Jahre der Verantwortung hatten Spuren hinterlassen, aber ich fühlte auch Hoffnung. Zum ersten Mal schien eine Zukunft denkbar, in der Freiheit mehr war als ein Wort. Der Weg würde lang sein, Fehler würden gemacht werden, doch der Grund war gelegt. In diesen Tagen dachte ich oft an die Anfänge, an die Blockhütte, an die langen Wege, an die Worte, die ich mir mühsam erarbeitet hatte. Sie trugen mich noch immer, und ich wusste, wenn Frieden gelingen sollte, dann nur mit Geduld und mit dem Willen, das Richtige auch dann zu tun, wenn es schwer fällt. Der Sieg war da. Doch wichtiger war die Frage, wie man ihn nutzt. Der Krieg war vorbei, die Union gerettet, die Sklaverei rechtlich gebrochen, und doch wusste ich, dass der schwierigste Teil erst beginnen würde. Frieden ist kein Zustand, den man ausruft. Er ist Arbeit, Geduld, Maß. Ich sprach davon, die Wunden zu heilen, nicht neue zu schlagen. Von einem Neubeginn ohne Demütigung. Viele hörten zu, manche widersprachen. Ich blieb bei meinem Kurs. Dann kam der Abend im Theater. Ein Moment der Leichtigkeit nach Jahren der Schwere. Ein Augenblick, in dem ich glaubte, die Last kurz ablegen zu dürfen. Der Schuss beendete nicht nur mein Leben. Er schnitt einen Weg ab, der eben erst begonnen hatte. Ich starb im Jahr 1865. Was folgte, war Trauer und Unsicherheit. Die Nation stand vor der Aufgabe, ohne mich weiterzugehen. Mein Tod machte mich zum Symbol schneller, als mir lieb gewesen wäre, aber Symbole sind nur dann nützlich, wenn sie zu Handlungen führen. Mein Wunsch war einfach, dass Freiheit mehr bleibt als ein Siegesspruch, dass Recht nicht durch Rache ersetzt wird, dass Einheit nicht Uniformität bedeutet. Mein Vermächtnis liegt nicht in einer Tat allein, es liegt in einer Haltung, dass Herkunft kein Urteil ist, dass Worte Gewicht haben, dass Macht Verantwortung trägt und dass Moral und Pragmatismus keine Feinde sein müssen, wenn man sie geduldig zusammenführt. Ich begann mein Leben arm und unbeachtet. Ich endete es in einem Amt, das größer war als ich selbst. Dazwischen lag kein gerader Weg, sondern Ausdauer, Zweifel, Arbeit. Wenn etwas von mir bleibt, dann vielleicht dies, dass Führung nicht laut sein muss, um standzuhalten. Und dass Hoffnung eine Disziplin ist. Ich war Abraham Lincoln. Ich habe getragen, was mir aufgetragen war. Und ich habe geglaubt, dass eine Nation wachsen kann, wenn sie den Mut hat, sich selbst zu prüfen. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.